und hat uns seinen Sieg geschenkt. Halleluja. Und wir brauchen nur im Glauben ausharren, im Vertrauen auf ihn. Und er wird uns durchbringen, denn er ist unser guter Hirte und uns wird nichts mangeln. Was für eine wunderbare Frohbotschaft. Herzlich willkommen zum Gottesdienst in der Agape-Gemeinde. Mein Name ist Roland Wieser. Ich bin hier verantwortlich für die Verkündigung. Und wir befinden uns ja gerade so in einem Themenkomplex, wo es um Reife, um Leiterschaft geht und wo es um Prozesse, die Gott in unserem Leben tut, geht, wo es um die Entwicklung von bestimmten Fähigkeiten und Stärken geht, wo es um Reifung geht. Und ja, wie ihr seht, habe ich auch heute wieder diesem Thema mich ein bisschen genähert. Herzensübungen eines Leiters, etwas unglücklich finde ich noch, als so ein Working Title. Aber wir wollen mal sehen. Ein Punkt, den ich an dieser Stelle gerne machen möchte, ist vor allen Dingen der, dass es sehr viel Positives über Führungskraft und Leiterschaft zu sagen gibt. Viele Leute scheuen sich davor, Führungsqualitäten, die sie haben, auszuleben oder zum Einsatz zu bringen. Viele Menschen denken, dass Führungspersönlichkeit zu sein eine sehr schwere Sache ist. Dem will ich nicht direkt widersprechen, aber im Laufe dieser Predigt wird das noch in einem anderen Licht dargestellt werden. Es gibt so viel Positives. In der Heiligen Schrift heißt es, dass wer das Amt eines Ältesten begehrt, eine gute Sache, eine schöne Sache, ein schönes Gut begehrt. Also das wird schon mal so dargestellt. Diejenigen, die gepriesen werden in der Bibel, waren übrigens auch meistens sehr vertrauensvolle Persönlichkeiten, unabhängig von ihrer Aktion, oder eben Menschen, die tatsächlich sich von Gott haben gebrauchen lassen. Es ist so eine schöne Sache, wenn man sich engagiert und erlebt, wie die Wahrheit von Jesus, die Wahrheit des Wortes Gottes, Lügen zerstört und Menschen frei werden. Es ist so schön, ein Mitarbeiter Gottes zu sein, Menschen zu ermutigen und zu trösten und die Liebe Gottes zu verschenken. Und es ist besonders interessant auch, wenn man dann in der ersten Reihe auf einmal ist und Erlösung erlebt, wie sich ein Mensch bekehrt, wenn man Befreiung und Wiederherstellung erlebt, wenn man Heilung erlebt, wenn man den Segen Gottes im Leben von Menschen sich ausbreiten sieht und erkennt, der Mensch ist nicht nur rechtlich eine neue Person geworden, sondern diese Kraft Gottes, die wird auch manifest in seiner ganzen Persönlichkeit, in seinem Charakter, in seinem Sein, in seinem Handeln, in seinem Tun. Und das ist die gute Nachricht, Fleisch geworden. Und da freue ich mich sehr, dass wir das eben auch nicht unter nur einem schwierigen Aspekt sehen müssen, Leiterschaft, sondern es ist eine wunderbare Sache, an der wir teilnehmen können. Und da wollte ich jetzt drei Punkte nur machen. Und zwar möchte ich darüber reden, sein Herz zu öffnen, also es nicht zu verschließen und offen halten lernen. Das sind drei Punkte, die ich festgestellt habe, die oft etwas länger brauchen, in einem Leiter oder in einer Persönlichkeit sich zu entwickeln. Dann zweitens, Isolationserfahrungen umwandeln in Nähe zu Gott und Läuterung. Wir gehen die drei dann einzeln durch. Und der dritte Punkt ist Gelassenheit. Mensch sein, Mensch bleiben. Und worauf ich hinaus will, ist, dass in diesen manchmal schwierigen Themen doch versteckte Schätze mit vielen positiven Auswirkungen sich verbergen für gereifte oder reifende Leiter. Reife lohnt sich. Reife hat viele Vorteile. Ihr wisst das selber, wenn ihr an einen Baum geht und ihr pflückt da was runter. Zurzeit ist vor allen Dingen natürlich die Pflaume und Zwetschge in. Ja, die sind jetzt reif. Ja, wenn du jetzt versuchst, eine Birne zu ernten, dann ist das eine saure Geschichte. Also Reife ist, was uns allen gefällt. Reife ist eigentlich auch die primäre Qualität von Leiterschaft, ein Vorbild zu sein, den Einfluss, den Leiter ausüben, lässt sich nicht trennen von der Person des Leiters. Das wird immer wieder versucht, da gibt es auch gute Ansätze, aber am Ende ist es oft so, dass alle Leute reden über Putin und nicht über die fünf Leute um ihn herum, die schlimmer sind als er. Ja? Nur so mal als Beispiel. Lasst uns aber hineinschauen in unsere Thematik hier und uns von der Tagespolitik entfernen. Wie ihr wisst, bin ich ja durch Länder gereist, wo ich keinen Menschen verstehen konnte, weil ich deren Sprache nicht mächtig war. Wie ihr wisst, bin ich durch viele Länder und auf mehreren Kontinenten gewesen, 30 Jahre lang, 40 Jahre lang. Und im Endeffekt habe ich eins festgestellt: Es gibt eine Sprache, die alle Menschen verstehen. Es ist die Sprache der Liebe. Nicht alle mögen sie, aber verstehen tun sie alle. Einige ärgern sich, wenn man zu nett ist oder so, aber andere erkennen, dass das ist, worum es wirklich geht. Das größte Bedürfnis jeden Menschen ist, zu lieben und geliebt zu werden. Und ich möchte einfach noch einmal darauf hinweisen, dass die Reifung dieser Fähigkeit, selbstlos lieben zu können, die Kardinaltugend des christlichen Lebens ist. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Deine Geistlichkeit ist so gut wie deine Fähigkeit, nett zu sein, jemanden lieben zu können, von Herzen lieben zu können. Amen, du bist meiner Meinung. Ja, ein Fan. Ist ein guter Punkt, um Amen zu sagen. Okay, wir sind in Deutschland, nicht woanders. In Afrika würde ich mir jetzt Sorgen um euch machen. Okay. Bleiben wir hier im Lande. Ich habe hier einfach mal lose so ein paar Sachen aufgelistet, die uns bewusst machen sollten, dass das, was wir wissen, ja, das, was wir erkannt haben, dass die Liebe das Größte ist, nichts anderes als Worte in einem dicken alten Buch sind, wenn wir nicht lernen, diese Liebe auch zweckmäßig einzusetzen und etwas damit anzufangen, was irgendwann auch sinnvoll ist, ja. Ja, der ist hier. Und wenn wir denn reifen, wird es irgendwann so, dass wir erkennen, dass Liebe der Schlüssel zu allen Schätzen im Himmelreich Gottes ist. Amen. Ja, das ist die gute Nachricht. Aber die Reise ist eben doch manchmal ein bisschen beschwerlich. Ja? Die Liebe ist das Größte. Es wird sogar gesagt, Gott ist die Liebe. Ja, das erste und zweite Gebot heißt, wir sollen lieben. Ja, einander zu lieben soll auf einem hohen Niveau stattfinden. Jesus sagt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das ist ein ziemlich hoher Maßstab, so lieben zu lernen zu sollen, wie Jesus geliebt hat. So lieben zu lernen zu sollen, wie Jesus geliebt hat. Und dann ärgert er uns noch ein bisschen. Ne? Meine Gebote sind nicht schwer, sagt der Apostel Johannes. Wie so ein Affront für unsere Erfahrungswelt, wenn wir gerade dabei sind, die Liebe, die wir empfangen haben, in Schwung zu bringen, um ein bisschen die Liebe Gottes selber mehr zu erleben. Im Anfang ist es ja so, dass wir eher wie ein trockener Schwamm sind, der diese ganze Liebe aufnimmt. Erst im Laufe der Zeit erkennen wir, dass wir je mehr von dieser Liebe haben, wie wir sie auch weitergeben. Und da kommt eben der nächste Punkt von Saat und Ernte. Das ganze Geheimnis liegt darin, dass wer sich verschwendet, reicher beschenkt wird. Dass wer gibt, dem wird gegeben werden. Und zwar ein überfließendes, gerütteltes, geschütteltes, zusammengepresstes, fettes Maß. Das zu verstehen ist aber, wie gesagt, nur der Anfang. Dann müssen wir sagen, okay Gott, wie kann ich denn so lieben, wie du möchtest, dass ich lieben soll? Und wir müssen Gott suchen, dass er uns zeigt, wo wir die Liebe, die wir empfangen haben in der Erlösung, oder das bisschen, was noch übrig ist oder so, wo wir es hintun. Manche Leute klemmen sich selber, indem sie sagen, ich brauche erstmal Liebe. Das stimmt. Aber wenn du nur 1 Euro hast, dann ist es sehr wichtig, dass du diesen Euro richtig einsetzt. Ja? Und so ist das auch ein bisschen mit der Liebe. Wenn du meinst, du hast besonders wenig Liebe im Gegensatz zu allen anderen, dann ist es sehr wichtig, wie du damit umgehst. Dann solltest du erst recht gut investieren. Das braucht Vertrauen. Das braucht Glauben. Das braucht ein Verständnis dessen, wie Liebe zu vermehren in unserem Leben funktioniert. Gut, ihr wisst, dass ich dazu vieles zu sagen habe und schon gesagt habe, dass das Maß dieser Fähigkeit sogar so weit gehen kann, dass wir tatsächlich unsere Feinde lieben. In meiner Erfahrung auf all den Reisen habe ich allerdings festgestellt, dass ganz wenige jemals auch nur nahe der Erfüllung dieses Gebotes kommen. Auch in christlichen Kreisen. Und deswegen habe ich mal wieder nochmal, ein zweites Mal, ich verspreche, wird keine Gewohnheit, habe ich euch nochmal einen Spruch mitgebracht, den übersetze ich euch, ich werde einiges noch übersetzen. Hier sagt ein gereifter älterer Herr, "Your pain is a testament to your capacity to feel deeply. Embrace it as a reminder that you are alive and capable of great love." Ich übersetze so aus dem Stegreif. Dein Schmerz ist ein Beweis oder ein Zeugnis dafür, für deine Fähigkeit tief zu empfinden. Umarme sie als eine Erinnerung daran, dass du lebst und zu großer Liebe fähig bist. Ein wunderbarer Satz, der die Wirklichkeit, dass wenn wir uns aufmachen zu lieben, verletzt werden, dass wenn wir uns aufmachen zu lieben, Schmerz empfinden, der das sehr gut darstellt. Ich weiß, was es bedeutet, wenn wir lernen müssen, unser Herz offen zu halten. Ihr Lieben, man kann nicht authentisch Liebe weitergeben, wenn man sein Herz nicht öffnet. Und wer sein Herz öffnet, wird verletzlich. Wer sein Herz öffnet, der kann abgelehnt werden und es tut ihm weh. Wer sein Herz öffnet, ist zu einem gewissen Maß hilflos. Und das ist ein Zustand, an den wir uns auf unserer Reise mit Gott erst gewöhnen müssen. Viele Menschen haben nur wenig Erfahrung, ein geöffnetes Herz mal für eine Weile zu haben. Viele Menschen verschließen ihr Herz, oder wenn wir das Menschenleben als eine Wohnung oder Haus sehen, viele, viele Zimmer davon, dass doch diese Liebe frei sich bewegen kann. Und darum möchte ich plädieren, dass man sich Mittelziele setzt. Um lieben zu können, müssen wir vergeben. Um lieben zu können, müssen wir sogar darauf achten, dass unsere Vergebung dauerhaft immer wieder erneuert wird, damit wir nicht verbittern. Es gibt so viele Menschen, die im Endeffekt aufgeben irgendwann, wenn sich die Situation nicht ändert. Und damit sind wir beim Thema Ausdauer, durchhalten, weitermachen, wenn es eigentlich unsinnig erscheint, weil wir auf Gott und seine Wahrheit vertrauen, weil wir die festen Verheißungen haben, dass was auch immer der Mensch sät, das wird er ernten. Und so werden auch wir, wenn wir beim Lieben und Vergeben bleiben, Liebe und Vergebung ernten. Das ist das Gesetz Gottes. Das steht fester als das Gesetz der Schwerkraft. Und wir können das nach einer Weile in unserem persönlichen Leben erfassen, erleben und umsetzen und können wachsen, können anfangen, Menschen, unvollkommene Menschen höher zu achten, als wir es bisher getan haben. Wir können hingehen und Mitleid empfinden, auch Menschen, die sich uns gegenüber falsch verhalten haben, weil wir ihre ganze Lebenssituation erkennen und verstehen ein Stück weit. Wir können anfangen, in eine Dimension zu kommen, wo wir gerne vergeben. Weil nichts ist schöner, als wenn dein Herz in Vergebung ist. Es ist so frei, dann ist dann so nah der Herr und seine Liebe. Und schlussendlich, wenn du ein Leiter bist, glaub mir, es ist ganz gut, wenn du durch die Augen, durch diese Brille sehen kannst und nicht mehr alles so persönlich nimmst. Ja? Leiter sind häufig Projektionsflächen für Erwartungen. Ja? Haben manchmal mehr mit der anderen Person als mit dem Leiter selbst zu tun. Das ist, es gibt natürlich falsche und richtige Erwartungen, das ist mir klar, aber was Menschen alles glauben, was man zu sein hat, ist erstaunlich, wenn man in Führungspositionen ist. Ich habe das Vorrecht gehabt, von meinem geistlichen Vater Joseph Clayton Hedgecock herausgefordert worden zu sein, in dieser Liebesfähigkeit zu wachsen. und nicht stecken zu bleiben, ne, sondern Hausputz zu machen oder wie er es nannte. Ne. Er sagte, und er gab einem nie sehr viel Zeit, ne, wenn er mittags so ein Thema aufbrachte, sagte er, heute Abend muss das unter die Füße sein. Ne, so rucki-zucki, ne, verschwend nicht so viel Zeit, war so sein Motto. Die Stimme höre ich manchmal heute noch. Und er sagte mir, dass er, wenn er mit dem Hass von Menschen konfrontiert ist, zwei Dinge zu tun kann. Er kann einfach das Visier runter machen, seine Rüstung an und alles prallt an ihm ab. Und er bleibt völlig unversehrt. Aber er kann auch aufmachen, sich verletzen lassen, aus welchen Gründen Gott das auch immer zulassen möchte, und am nächsten Tag wieder geheilt aufstehen und weitergehen und die Wunde ist verheilt, ohne Eiterung, ohne Narbe oder zumindest fast ohne Narbe, je nachdem, und weitergehen. Und das ist, was Liebe tun kann. Zweitens möchte ich über Isolation mit euch reden. Isolation ist eine Lektion, die jeder Mensch, der zur Reife und Größe aufsteigen möchte, ich werde das dann gleich noch mit euch durchgehen, bleibt erst mal noch bei mir, bevor ihr lest. Sonst gehe ich wieder eins zurück. das ist so, dass Isolation in vielen Formen auftreten kann. Eine gewisse Einsamkeit, eine Isolation kann innerlich und äußerlich sein. Ja, wenn man in ein fremdes Land kommt neu, ist man isoliert. Unsere Geschwister sind isoliert. Ja, aber viel an Isolation ist auch innerlich. Keiner versteht meine wirkliche Lebenslage. Wenn die Leute wüssten, durch was ich alles durch muss. Man ist innerlich, man hat niemanden, dem man sein Herz öffnen kann, mit dem man über die Sachen reden kann, der einen versteht, der dieselben Anliegen hat. Isolation ist ein Stück weit unverstanden sein, ohne wahres Gegenüber zu sein. Und es ist so etwas wie im Gefängnis zu sein oder völlig abgelehnt von der Umgebung. Und Tatsache ist, dass das jedem Menschen zu einem gewissen Maß passiert. Tatsache ist, dass wenn man die Geschichte von reifen Christen anschaut, es immer so ist, dass Gott die Leute wie ein eifersüchtiger Gott manchmal beiseite holt. Irgendwie ist Gott so groß, dass er nicht so nervös ist, ob er seine Pläne vollbracht kriegt. Er isoliert im gewissen Sinne oder lässt es zu, weil er weiß, dass es, wenn es richtig damit umgegangen wird, eine gute Lektion für eine sich entwickelnde Seele ist. An dieser Stelle sollte jetzt eigentlich mein Adlerflug kommen, möglichst poetisch, aber ich habe mich dann überreden lassen, lieber einen musikalischeren, künstlerischen Typen diesen Teil zu übernehmen. Ich denke manchmal von unserer geistigen Entwicklung wie so von einem Adlerflug in den Anden, wo so ein alter Adler, der morgens aufwacht, sich ein bisschen gereckt hat, dass er so an seinem Nest ist und dann einfach, hier unten ist ja dieser Felsturm, da unten ist ja die Schlucht und alles, und der sich dann einfach so da runterfallen lässt und die Flügel ausbreitet und der Wind fängt sich unter seinen Flügeln und er schlägt mit den Flügeln und nach einer Weile nimmt immer mehr Geschwindigkeit auf, sodass es anfängt zu tragen. Und dann fliegt er so ein bisschen durch die Schlucht und dann wendet er sein Haupt Richtung Sonne. Das ist die Orientierung, die er hat. Und fängt an weiter zu schlagen. Und wie er so aus der Schlucht hochkommt, fangen die stärkeren Höhenwinde an, unter seinen Flügeln sich auszubreiten. Und er merkt, dass er an einen Punkt kommt, wo es immer spannender und immer schwieriger wird. Und er erkennt, ich darf jetzt gar nicht mehr mich so bewegen. Und da gibt es einen Moment, wo er einfach nur noch aufhört, so irgendwas zu tun. Einfach die Flügel ausgebreitet lässt und weiter merkt jetzt, wenn ich mich richtig lenke, dann treibt der starke Höhenwind mich in immer größere Höhen. Nach einer Weile merkt er, das wird immer stärker, werde ich das überleben? Es zupft so zwischen, der kalte Wind geht durch seine kleinen Federn alles durch. Es ist wie, als würde er in eine neue Art von Kampf reinkommen. Aber seine Sehnsucht ist höher, näher an diese warme Quelle. Doch es wird immer kühler. Wissenschaftler haben festgestellt, dass Andenadler in über 4.000 1000 Meter, teilweise 5000 Meter Höhe aufsteigen können, wo die großen 120, 200 Kilometer schnellen Höhenwinde sind und dort oben dann tatsächlich stundenlang völlig ohne Kraft nur gerade halten fliegen will. Hoch über all dem Schmutz der Welt. Weit weg vom Alltag. Nur die Urgewalt und man selber. Und für uns heißt das nur Gott und man selber. Und ihr werdet jetzt ein Lied hören. Das ist von John Michael Talbert. Wer ihn nicht kennt, ist ein Mensch, der in der Jesus People Bewegung zum Glauben gekommen ist und im Laufe der Zeit sich zurückgezogen hat und Mönch geworden ist und dann so eine moderne Community innerhalb der katholischen Kirche übrigens gegründet hat. Und er hat ein mittelalterliches Lied der Mystiker oder einen Text der Mystiker genommen und hat diese Reise, Gott zu finden, die auch sehr gut in der uralten De Neville-Verfilmung von Moses dargestellt wird, ja, diese Reise in Worte zu fassen. Er nimmt diesen uralten Text und hat ihn modern aufgearbeitet. Und ich werde versuchen, hier, so wie das Lied gleich spielt, den Text weiter laufen zu lassen. Bisschen lauter, richtig schön laut. Oh, sorry, das war jetzt wahrscheinlich ich. Ne? Kannst du die Folie weitermachen? Ganz am Ende werden wir vor unseren Schöpfer treten. Ganz am Ende ist sein Wort an uns, sein persönliches Wort an jenem Tag an uns, alles, worauf es ankommt. Das Ende der Reise im Blick zu haben, auf diese Art und Weise geschieht nur, wenn unsere Seele zur Stille kommt vor Gott. Nur in der Stille vor Gott schauen wir durch die Kämpfe dieser Zeit hindurch auf die ewige Wirklichkeit, dass die Beziehung zwischen dir und Gott, die Beziehung zwischen mir und Gott am Ende das Einzige ist, was übrig bleibt, was zählen wird. Bevor es dann in den angenehmeren Teil der ewigen Glückseligkeit weiter übergeht, ja, ein Bewusstsein davon zu haben, dass dieses Leben nur eine Vorbereitung, nur ein kurzer Moment ist deiner ewigen Existenz, die du mit Gott hast. Du wirst es schaffen, dass du nicht mehr aufgibst, dass du, weil du doch durchhalten gelernt hast in der Einsamkeit, auch dann in der Aktion, in den Dingen, die du tust, diese Charaktereigenschaft von durchhalten können entwickelt hast. Ja, du wirst dich dann wirklich selber kennen, du wirst deine Schwächen auch zugeben können, weil du weißt, dass du dennoch geliebt bist. Du wirst zutiefst persönlich Gott erfahren und mit ihm auf dieses Perdu kommen, das auch so schön im Psalm 23 gesagt ist, denn du bist bei mir. Und wir werden Menschen der Lösungen werden dadurch, Menschen, die Krise nicht nur sehen, sondern auch Fortschritt herbeiführen können. Und so möchte ich Mut machen, wenn du in einer Phase bist, in der du dich fühlst, als wärst du völlig isoliert oder schon zu lange isoliert, zu lange vereinsamt. Da gibt es Lektionen, wenn du die lernst, dann wendet Gott das Blatt. Selah. Und ganz zum Ende, ja, oh, halt, yo, ganz zum Ende Folgendes. Ja, es musste sein. Gelassenheit ist der letzte dritte Punkt. Der wird auch nicht so lang sein, wo man den eigentlich schön ausdehnen kann normalerweise. ich habe hier zwei Englische. Ich konnte keine Deutschen so schnell finden, aber ich wollte unbedingt mal was Lustiges machen. Also das eine heißt hier Josef und Sohn, super Schreinerei. Und unser Sohn von Josef, also Jesus, sagt, Vater, ich spüre einen Ruf in den geistlichen Dienst. Und der Vater denkt sich, Gott sei Dank. Weil, ja, sehr nett. Und das andere, das, was er da sieht, das heißt, ich habe etwas von deinem Kaffee getrunken. Ich denke, ich weiß jetzt, warum du so verrückt bist. Also das ist tatsächlich also hier diese Sache. Gelassenheit ist eine wichtige Sache. Ja, wir können so verkrampft sein, wir können so uns aufhängen, in Wut geraten oder in Angst uns zurückziehen. Eine Gelassenheit, finde ich, ist ein Merkmal einer gereiften Seele. Einen guten Humor, den hört man, hat man auch gerne. Ja, und wir wissen aber, dass Menschen, die gelassen und humorvoll sind, dass es Vertrauensmenschen sind. Menschen, die irgendwo in einer ruhigeren, gesünderen inneren Welt auch oft leben. Ich würde mal sagen, es sind Menschen, die auch verstanden haben, dass das Heil unperfekten Menschen zugesprochen ist. Dass Christsein nicht heißt, ich muss fortan ein supergeistlicher Roboter sein oder irgend sowas. Ja, es sind Menschen, die realistisch sind. Vielleicht kennt jemand noch den guten Karl Valentin, das richtet sich jetzt an die Älteren von uns Junggebliebenen. Und der sagte einmal, jede Sache hat drei Seiten, eine positive, eine negative und eine komische. Ja, manchmal braucht es einfach ein bisschen Abstand, manchmal muss man über sich selber lachen können. Ein Gottesmann, der uns am Anfang hier sehr gedient hat, mit dem Namen Bobby Mearns, sagte mal, ein Leiter muss auch die Schönheit der Blumen am Wegesrand sehen können und mal daran riechen können. Ja, also eine ruhigere Fahrbahn. Und wer viele christliche Leiter erlebt hat, weiß, da gibt es welche, die sind am Ende hat man das Gefühl, nur mit ihrem Dienst beschäftigt und nicht mit der Person, der sie sich gerade zuwenden. Ja. Und das sollte nicht sein. Der Mann, ein pfingstlicher Prediger, der die meisten der Krankenhäuser betrieben hat, wo Mutter Teresa die sterbenden Menschen, die sie fand, oder die Babys hingebracht hat, hat einmal gesagt, dass es unglaublich wäre, wenn Mutter Teresa so ein Kind oder einen Menschen in den Arm genommen hat, hatte man das Gefühl, dass es für sie auf der ganzen Welt keine andere Person gab, als die Person, die sie in der Arme hat und dass sie sie bedingungslos liebte. Das ist, was ich glaube, was Reife bedeutet. Lieben, 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 weiter lieben, Liebe mehren, Liebe zur Reife bringen. Und Mensch bleiben, Mensch sein, sich manchmal nicht ganz so ernst zu nehmen. Und in dem Sinne möchte ich auch schon die Predigt beenden und möchte noch ein Gebet sprechen. Wenn du magst, kannst du die Augen schließen. Himmlischer Vater, all diese drei Bereiche sind Bereiche, Herr, die nicht nur Leiter betreffen, sondern die uns alle betreffen. Und Vater, wir sehnen uns nach Reife und uns ist etwas, das sehnt sich nach Christusähnlichkeit. Uns sehnt sich etwas dahin, dass wir nicht so Getriebene sind, Herr. Und wir bitten dich einfach darum, dass du uns Gnade diese Woche gibst, Herr. Dass du uns Gnade jetzt hier gibst, Herr. Dass du uns erfüllst mit der Gewissheit, wir sind geliebt, kein Kind des Zufalls. Wir sind keine Laune der Natur, sondern wir sind deine Kinder, Herr. Und du sagst, wer uns angreift, greift den Augapfel, deinen Augapfel an, Herr. Und Vater, darum bete ich, dass jeder Einzelne eine neue tiefe Sicherheit in sich hat, Herr, dass er ein Geliebter, ein Gewollter, ein Mensch ist, der einen Zweck erfüllt, der gute Veränderungen erleben kann. Ich segne jeden Einzelnen hier im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass du Kraft hast, den Alltag zu bewältigen, den Gott dir vor die Füße stellt. Amen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ich weiß, dass der Musikgeschmack variiert. Da habe ich länger drüber nachgedacht.